Schön, euch zu sehen. Einige länger nicht mehr gesehen. Auch herzlich willkommen an alle Gäste, die heute hier sind. Freut mich sehr. Und Jesus, wir freuen uns am meisten, dass du da bist. Wir lieben dich. Wir danken dir für deine Gegenwart. Und Heiliger Geist, danke, dass du da bist, dass du uns das Wort Gottes offenbarst. Jesus hat gesagt, du führst uns in alle Wahrheit. Du bist unsere Weisheit, unsere Offenbarungserkenntnis. Ich danke dir dafür, dass wir in dein Wort eintauchen können, dass wir deinen Charakter immer mehr darin sehen, deine Liebe, die du für uns hast. Amen. Super. Letzte Woche hatten wir schon Gottesdienst, hat Helmut gesagt. Und da war das Thema gemeinsam statt einsam. Und falls ihr das nicht gesehen, nicht da wart, dann könnt ihr das gerne auf YouTube nochmal nachsehen, weil heute ist ein bisschen so ein zweiter Teil davon. Heute ist das Thema der Anker unserer Seele. Deswegen dieses Bild mit dem Anker. Der Anker unserer Seele. Und ich möchte mit euch ein bisschen in den Epheserbrief heute reinschauen. Paulus hat den Epheserbrief vermutlich um 60 nach Christi aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben an die Gläubigen, an die Gemeinde in Ephesus. Man vermutet auch, dass es ein Rundbrief war, den man so an andere Gemeinden weitergeleitet hat. Im ersten Teil, in den ersten drei Kapiteln, da zeigt Paulus den Reichtum an Gnade und Segnungen, die Gott der Vater in Christus für seine geliebten Kinder vorbereitet hat. Und er handelt über die Stellung von uns Gläubigen, wenn wir in Christus sind und wie sehr er als Gott Vater seine Kinder liebt. Es sind viele Bücher über den Epheserbrief geschrieben worden. Einigen sagen, der Brief ist genauso wichtig wie der Römerbrief in der Bibel. Bringt er doch einen Schatz von Paulus Offenbarung und seinem Herzen und Gottes Herz für uns Gläubige. Viele bezeichnen ihn auch als Reifekurs. Die Reife der Heiligen, sagen manche, wird dort beschrieben. Die Hauptlektion für mich in dem Brief ist, dass unsere Beziehung zu Jesus immer an erster Stelle stehen sollte. Das ist der Schlüssel, um im eigenen Leben Veränderungen zu erleben. Und ich glaube, wir alle sehnen uns, Veränderungen zu erleben. Auch wenn manche Dinge gerade gut sind. Vielleicht sagst du gerade, ja, Ehe, Beziehung läuft oder Job läuft gerade oder Beziehung mit Gott ist gerade richtig gut. Und selbst wenn aber alles gut ist, dienen wir einem Gott, der sich sehnt nach Veränderung. Weil sind wir ganz ehrlich und schauen uns im Spiegel an, dann wünschen wir uns schon auch Veränderung. Auch wenn es so richtig gut ist und du vielleicht im letzten Lebensdrittel bist und zufrieden bist, aber Gott hat noch mehr für dich. Gott möchte, dass wir noch tiefer mit ihm gehen, dass wir noch tiefer eintauchen können mit ihm. Ich fange mal an, Epheser Kapitel 1, Vers 1. Keine Angst, wir lesen nicht den ganzen Brief. Ihr seid Mittag wieder hier draußen. Versprochen. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, von Gott berufen, schreibt diesen Brief an alle in Ephesus, die an Jesus Christus glauben und ganz zu Gott gehören. Glaubt jemand an Jesus heute Morgen? Wer gehört Gott ganz? Super. Also könnt ihr die Worte für euch nehmen. Paulus beschreibt sich hier als von Gott berufenen Apostel. Das heißt, er hat sich die Aufgabe nicht selber zugeschrieben, sondern es heißt sogar in der Schlachterübersetzung, heißt es Apostel durch den Willen Gottes. Er ist Apostel, weil Gott wollte, dass er das ist. Gott hat ihn berufen. Ich glaube, zu oft treffen wir eigene Entscheidungen und beten dann danach, dass Gott das segnet und Erfolg schenkt. Es ist immer besser, Gott zuerst zu fragen, dann musst du nicht so viel in Ordnung bringen danach. Also erst Gott fragen und beten und dann. Genau, Gottes Wille sollte als erster Stelle stehen und Paulus hat sich hier dem Willen Gottes seiner Berufung gefügt. Er sagt, ich bin Werkzeug Gottes, ich lebe in meiner Berufung. Und dann heißt es weiter im Vers 2, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Paulus grüßt mit den Worten Gnade und Frieden. Wir hören das öfters von ihm, er liebt es. Paulus nutzt es ganz oft in seinen Briefen und er vermittelt damit ganz viel. Er wünscht seinen Empfängern Frieden. Und damit ist nicht nur Ruhe gemeint für unsere Gedanken und unser Herz, sondern Shalom, Frieden Gottes. Shalom heißt, ich bin genug in allen Lebensbereichen. So, er wünscht dir Shalom, er wünscht dir, dass Gott genug ist in all deinen Bereichen. Und ich glaube, er ist sich bewusst, dass wir vor Gottes Frieden seine Gnade verstehen müssen. Gnade ist Gottes unverdientes Geschenk an uns. Wir sind begnadigt. Jesus hat unsere Schuld getragen. Und so wünscht er Gnade und Frieden. Gnade ist auch die Kraft, die uns befähigt, etwas zu tun. Aus Gottes Gnaden stehe ich hier heute Morgen und darf euch aus Gottes Wort verkündigen. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott so toll ist in mir und durch mich. Und wenn wir diese Kombination verstehen, Gnade und Frieden, dann ist es auch ganz gut, weil wir dann verstehen, wie dieser Friede in unser Leben kommt. Über das Verständnis, dass Gott eben die Kraft ist in unserem Leben, dass er diese Gnade ist. Es ist wichtig, nahe bei Gott zu bleiben, nahe an ihm zu sein. Johannes sagt es so schön in Johannes Kapitel 15, Vers 5, das Gleichnis vom Weinstock. Und dann kommt dieser Vergleich, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das heißt, wir hängen so an Jesus dran. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Sobald die Rebe getrennt ist, fließt nichts mehr durch und dann musst du die Traube so nehmen, wie sie ist, die an der Rebe hängt. Willst du aber, dass die Traube noch ein bisschen dicker und saftiger und ein bisschen fruchtiger und süßer wird, muss sie an der Rebe bleiben. Er geht dann weiter im Vers 3, dann sagt er, Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, so wie wir heute auch Gott gepriesen haben. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt. Sagt es mal, ich bin durch Gottes Geist reich beschenkt.
Gottes Geist reich beschenkt.
Jetzt sag's nochmal mit Überzeugung.
Ich bin durch Gottes Geist reich beschenkt.
Sehr gut. Und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. In der anderen Übersetzung heißt es auch, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen durch Christus. Und das ist der Hammer. Hier könnten wir eigentlich jetzt 4 Wochen bleiben, Zelte bauen und auf die Herrlichkeitswolke warten. Durch Christus hast du Zugang zu Gottes himmlischer Welt. Was ist Gottes himmlischer Welt? Der Himmel, wo alles gut ist, wo Gott herrscht. Keine Krankheit, keine Trauer, kein Streit, kein Hass, kein Krieg. Liebe, Frieden, Freude, Gottes Licht, seine Wärme. Und Paulus sagt hier, wir haben durch Christus Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Also gleich ein ganz starkes Statement hier von Paulus. Er steigt da ganz steil gleich an. Geistlicher Reichtum, das ist Errettung, Erlösung, Shalom-Frieden, Zufriedenheit, Weisheit, Gesundheit an Geist, Seele und Leib und geistliche Kraft. Und Gott hat uns mit diesem allen beschenkt und wir haben Zugang zu dieser himmlischen Welt Gottes erhalten. Das musst du dir so vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manche Häuser haben ja so ein Dachgeschoss, ne? Also oben der Himmel. Und bei uns ist es zum Beispiel im Haus so, da ist das Dach oben drin, aber du hast eigentlich keinen Zugang, außer du holst diese Luke so runter. Und wir haben so eine Speicherluke quasi, das ziehst du dann so runter und dann kommt so eine Treppe raus und dann hast du Zugang zum Himmel. Manche schütteln mit dem Kopf, denken gerade an ihre Speicher. Okay, der Vergleich hinkt jetzt. Denkt einfach Himmel, okay? Denkt Himmel. Okay, so ich kann in diesem Haus leben und kann die Luke geschlossen haben. Und das Haus gehört mir und ich bin Eigentümer, ich bin Besitzer. Aber wenn ich mir nicht bewusst mache, dass ich einen Speicher habe, wo ich diese Luke runterziehen kann und Zugang habe und da auch mal raufschaue, werde ich das nicht erleben. Und das Bewusstsein möchte ich bei uns heute Morgen wecken, dass du Zugang hast zur himmlischen Welt. Wir sind mit einem Bein schon oben und mit dem anderen noch hier unten. Warum sind wir noch nicht ganz oben? Dass hier was zu tun gibt. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Ich weiß, es wäre schön, wenn wir jetzt alle entrückt werden würden heute. Ich finde es manchmal auch echt mühsam auf dieser Erde. Aber Gott hat eine Absicht und Plan dafür. Aber wir haben Zugang zu dieser himmlischen Welt. Wie erfahren wir nun diese Segnung? Wie können wir anzapfen an diesen himmlischen Segen? Das klingt jetzt alles gut und schön. Im Prinzip ist es wie bei Geschenken, solange die unverpackt in der Ecke liegen, nützen die dir gar nichts. Und da müssen wir manchmal viel mehr wie Kinder sein. Wir sind manchmal so erwachsen. Wir nehmen uns manchmal so brav. Wir dürfen echt manchmal wie unterm Weihnachtsbaum, die Glocke läutet, die Kinder rennen rein und es geht los. Du darfst davon nehmen. Der Tisch ist reich gedeckt. Du musst hingehen. So wie erfährst du diese Segnungen? Erstens erkennst du sie durch Gottes Wort. Wo haben wir Gottes Wort hier? Stehen immer ein paar rum. Gottes Wort. Und das machst du auf und dann liest du da drin. Und dann kannst du reinsehen, was da alles drin steht. Und dann darfst du davon lernen. Und dann darfst du es im Glauben annehmen. Darfst sehen, du lebst in einer neuen Identität, die dir in Christus geschenkt ist. Du bist jetzt in Christus, nicht mehr von dieser Welt, aber in dieser Welt. Der Geist Gottes lebt in dir, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist tatsächlich gesegnet, du hast Zugang zum Himmel. Und aus dieser Identität beginnen wir dann gemäß unseres Glaubens zu sprechen. Ja, ich fühle mich gerade krank, aber ich bin geheilt durch Jesu Striemen. Ja, auf meinem Konto ist gerade ein bisschen Minus, aber er ist Yahweh Jireh, mein Versorger. Und dann darfst du auch Gott um Weisheit bitten und sagen, hey, warum ist da Minus? Ich will auch lernen. Ah, ich habe mehr Ausgaben als Einnahmen. Muss ich was ändern? Danke für Weisheit, Herr. Wir handeln gemäß unserem Glauben, unseren Worten. Er schenkt uns Weisheit. Wir leben und sprechen im Glauben. Auch wenn es noch nicht sichtbar ist, vertrauen wir darauf, dass Gott zu seinem Wort steht. In Hebräer 11, Vers 1 sagt es ganz klipp und klar. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. So, wir sehen manches noch nicht. Wenn wir krank sind und wir vertrauen auf Heilung, weil Gott das verheißen hat und Jesus es erwirkt hat am Kreuz, wir sehen es noch nicht, wir humpeln vielleicht noch, aber wir hoffen darauf. Und Hoffnung ist der Beginn von Glauben. Und Glauben ist festes Vertrauen, dass das, was er sagt, auch geschieht. Je klarer uns wird, was Gott durch Jesus für uns getan hat, je mehr wir es im Glauben annehmen, desto mehr werden wir es in unserem wahren Leben erleben. Und jetzt geht er weiter im Vers 4. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Sag mal, ich bin auserwählt.
Ich bin auserwählt.
Oh wow, das war mit Überzeugung. Nice. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns, sag mal, aus Liebe zu mir. Hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Ist das nicht stark? Aus Liebe zu uns hat er uns auserwählt. Ich weiß nicht, ob ihr das aus dem Sportunterricht noch kennt. Zwei Personen aus der Klasse dürfen die Teams wählen. Erinnert ihr euch? Das, was ich jetzt vielleicht ein bisschen zu viel habe, habe ich damals zu wenig gehabt. Ich war immer der Klapperstorch in der Klasse. Und ich war immer der Letzte, meistens der Letzte, der ausgewählt wurde. Und es war eine Qual für mich. Es hat meinen Minderwert genährt wie nochmal was. Bei Gott ist das ganz anders. Er hat mich erwählt. Er hat mich bei meinem Namen gerufen. Ich bin sein. Er hat dich erwählt. Kind Gottes zu sein, Sohn, Tochter. Du wirst nicht aussortiert, sondern du bist auserwählt vom allmächtigen Gott, dem liebenden Vater, dessen absolutes Ziel es schon immer war, dich als seinen Sohn und seine Tochter von aller Schuld und Scham zu erlösen, in seine Arme zu schließen, zu segnen und zu beschenken. Und immer wieder werden wir in der Bibel als Auserwählte bezeichnet. Lass diese Wahrheit mal ganz tief in dich reinsinken. Ich bin auserwählt, du bist auserwählt. Gottes Plan und Absicht ist es, dir nahe zu sein. Der himmlische Vater, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, liebt dich wie ein Vater. Psalm 27, Vers 10 heißt es, wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmst du, Herr, mich doch auf. Meine Eltern sind vor einiger Zeit verstorben. Wir hatten zu Ende ihres Lebens eine gute, versöhnte Beziehung. Beide sind bei Jesus, bin ich sehr dankbar. Die Beziehung zu meinem Vater war immer mega kompliziert. Beziehungsstatus abwesend. Und es hat was gemacht mit mir. Und es war schwer für mich, Gott als liebenden Vater zu sehen. Und ich durfte vor vielen Jahren auf eine Reise gehen, wo er sich mir offenbart hat, als dieser liebende Vater. Selber Vater zu werden, hat dann noch mal was gemacht mit meinem Herzen. Selbst wenn eigener Vater und Mutter dich verstoßen haben, nimmt der Herr dich auf. Und ich möchte es heute Morgen ganz bewusst sagen, auch allen, die zuhören oder zusehen. Gott, dein Vater im Himmel, liebt dich. Und du kannst nichts dafür tun, dass er dich mehr liebt oder sogar weniger. Wenn du denkst, dass deine Sünde zu groß ist, dann ist das eine Lüge. Ist egal, welche Sünde, für Jesus kein Problem, weil er hat sie eh alle getragen. Gott, der Vater, liebt dich. Jesaja 43, Vers 1, da heißt es so schön, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, und Katrin, und Andrea, und Uli, und Gavi, und Winnie. Ihr könnt jetzt alle Namen nennen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist sein. Unser Leben ist geprägt von unseren Erfahrungen mit den eigenen Eltern. Wir sehnen uns alle nach dieser Annahme und Liebe. Manchmal versuchen wir, diese Liebe an den falschen Stellen zu füllen. Das geht dann oft schief. Aber Gott bietet sich uns reichlich an. Warum tun wir uns manchmal so schwer damit? Was meint ihr? Warum fällt es manchmal schwer, diese kostenlose Liebe anzunehmen? Weil wir geprägt sind von den Beziehungen hier auf Erden. Beziehungen hier auf Erden, Negativbeispiel, wie du mir, so ich dir, oder eine Hand wäscht die andere, ist dann das positive Beispiel, sind immer so ein Geben und Nehmen. Und es ist in uns verankert, gerade in unserer westlichen Welt. In der östlichen Welt ist es manchmal noch selbstloser. Oder man tut es aus Respekt vor dem Alter, was bei uns im Westlichen manchmal fehlt. Aber du darfst dich davon lösen. Du musst nichts dafür tun, im ersten Schritt, um von Gott das anzunehmen. Er bietet sich an, der Vater im Himmel, wonach wir uns so sehr sehnen. Und Johannes schreibt es in seinem Brief, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Ah! Wer lieben gelernt hat, der ist ein Kind Gottes und kennt Gott. So in der Offenbarung, Gott wirklich zu kennen, habe ich die Offenbarung von, wer er ist. Und Gott ist Liebe. Und wenn das eingesunken ist, nicht nur vom Kopf, sondern im Herz, dann beginne ich zu lieben. Und er sagt, wer aber nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist ja die Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Und dann kommen wir im Epheserbrief weiter in Kapitel 1, Vers 7 und 8. Da fängt Paulus jetzt an zu schwärmen, welche Identität wir haben und was uns alles gegeben ist. Da sagt er im Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung, also den Loskauf aus Sünde und Gericht, durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Weil seine Gnade so reich ist, deswegen ist uns das alles vergeben, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Im Vers 11 heißt es dann, in ihm, also wenn wir in Christus sind, wenn wir Jesus nachfolgen, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Du hast dein Erbteil erlangt. Sag mal, ich habe ein Erbe. Sehr gut. Du hast ein Erbteil erlangt. Du hast jetzt schon geerbt. Warum? Weil jemand gestorben ist. Jesus. Für dich. Ohne Tod gibt es kein Erbe, sagt der Schreiber vom Hebräerbrief auch. Und du hast dieses Erbe. Vers 13 sagt er dann, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, und das haben wir alle, wir haben das Evangelium, die frohe Botschaft gehört und haben darauf geantwortet und uns entschlossen, ihm zu folgen. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ein Siegel ist ein Zeichen, dass du rechtmäßiger Eigentümer bist und ein Schutz vor dem Zugriff von Unbefugten. Du machst ein Siegel auf ein Dokument und sagst, hierfür gilt das. So, in ihm haben wir die Erlösung, wir haben ein Erbe erlangt. In ihm sind wir und leben nach unserer Errettung. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und jetzt hüpfen wir in Kapitel 2, Vers 4 bis 7. Da schreibt er, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um einer großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Also ihr merkt schon, Paulus hat hier einen roten Faden. Wenn du den Epheserbrief liest, möchte er, dass du begreifst, wie sehr du geliebt und angenommen bist. Man denkt fast, Paulus, du wiederholst dich gerade. Du hast es doch vorhin schon dreimal gesagt. Wie oft müssen wir es oft hören? Wie oft müssen wir es oft hören? Und diese Offenbarung von Gottes Liebe für uns, da können wir gar nicht tief genug reinsinken. Und dann sagt er hier nochmal im Vers 6, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Er hat uns mit auferweckt. Das ist das, was die Taufe ja auch symbolisiert. Wir sind mit Christus gestorben und dann mit auferweckt worden. Und jetzt lebt nicht mehr der alte Christian, sondern der neue Christian. Und wir sind mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Die Dachluke ist offen. Der Zugang zum himmlischen Speicher ist da. Und dann schreibt er hier, also es ist jetzt hier so, was haben wir gesagt, 50, 60 nach Christi? Also knappe 2000 Jahre ist es her. Und dann, jetzt wird Paulus ganz groß. In den kommenden Weltzeiten. Er spricht hier Vision. Er sagt, in allen Jahrhunderten, Jahrtausenden, die jetzt kommen, wird der überschwängliche Reichtum seiner Gnade sich in Güte an uns erweisen. An wen? Denen in Christus Jesus. Jetzt sind wir gerade nur so ein paar Tausend, die sich bekehrt haben. Aber wart mal ab in den kommenden Weltzeiten. Und jetzt leben Milliarden von Christen auf dieser Erde. Paulus, du hattest recht. Der überschwängliche Reichtum von Gottes Gnade hat sich ausgebreitet. Und je mehr wir erkennen, was uns in ihm geschenkt wird, desto mehr wird unser äußeres Leben hier, Himmel auf Erden, erleben. Geistlich sind wir nicht mehr von dieser Welt. Fleischlich leben wir noch in dieser Welt. Und so beten wir, dass sein Reich und sein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und das bete ich fast täglich, nicht das Vaterunser, aber diesen Vers. Herr, dein Wille geschehe heute in meinem Leben. Ich will Himmel auf Erden erleben. Ich bin Träger deiner Gegenwart, aber ich will deine Herrlichkeit erleben. Ich will erleben, dass wenn ich bete für Wunder, dass es geschieht. Nicht wegen mir, sondern wegen deinem Namen, Jesus. Weil du gesagt hast, was wir immer wir in deinem Namen bitten. Ich sehne mich danach, Zeichen und Wunder zu erleben, Heilungen zu erleben, Versöhnung zu erleben in Familien, die Jahrzehnte zerstritten sind. Warum? Weil bei ihm kein Ding unmöglich ist. Wir dürfen jetzt schon den Himmel schmecken. Ein schon jetzt, aber noch nicht dort. Ich habe ein paar Beispiele, was uns geschenkt ist. Gott hat mir durch Jesus neues Leben geschenkt. Im Römerbrief sagt Paulus, ich bin frei von der Macht der Sünde und des Todes. Petrus sagt, durch Gottes Liebe bin ich vor ihm heilig und befreit von Schuld. In den Briefen lesen wir, Jesus hat sein Denken in mich hineingelegt. Ich habe Christi Sinn. Wow. Philipperbrief heißt es, ich habe Gottes Frieden, der weit über alles Verstehen hinausreicht und der in meinem Gedanken und Herzen regiert. Johannes schreibt, der Geist Gottes, der in mir lebt, ist größer als der Geist, der die Welt regiert. An die Philipper schreibt Paulus, mir ist alles möglich durch Jesus Christus. Wer sich traut, es zu sagen, sagt es mal kurz.
Mir ist alles möglich durch Jesus Christus.
Amen. Da ist so ein Zugang zum Himmel für uns. Und wir dürfen und müssen uns das bewusst machen. Das ist so eine Realität. Im Römerbrief, durch Jesus, der mich liebt, trage ich einen überwältigenden Sieg davon. Im Korintherbrief schreibt Paulus sogar ganz unverstehend, in Christus Jesus habe ich alle Zeit den Sieg. Hä? Schiffbruch? Gesteinigt? Gefängnis? Wovon redest du hier? Versetzt an himmlische Orte. Weißt du, wo Paulus seine größten Werke geschaffen hat? Im Gefängnis. Herr, das kann nicht dein Wille sein, dass ich in dieser Firma arbeite. Manche Dinge verstehen wir nicht. Und Paulus hätte sich vielleicht nicht gewünscht, ins Gefängnis zu gehen. Aber man hat es ihm ja prophezeit. Du wirst gebunden sein. Und er hat gesagt, Herr, dein Wille geschehe. In einem Korintherbrief, ich bin durch Jesus vor Gott gerecht gesprochen. Wir haben wirklich so ein Erbe erlangt. Ihr habt Zettel auf euren Stühlen, die könnt ihr gerne mal anschauen kurz. Da sind so Gebete drauf. Wahrscheinlich kennt ihr die schon. Also wer vom Quelltor ist, kennt das wahrscheinlich schon. Und denkst du, ah, Christian, die hast du schon dreimal ausgeteilt. Wer hat den Zettel noch nie gesehen? Ein paar, ah, super. Dafür hat es sich schon gelohnt. Wer hat diesen Zettel in der Bibel bei sich liegen? Oh, super, sehr gut. Wer hat diese Gebete schon mal eine Woche am Stück gebetet? Wow, cool. Wer hat es schon mal einen Monat gebetet? Okay, gut. Jetzt wisst ihr, warum ich die nochmal hingelegt habe. In aller Liebe. Das sind Gebete aus Epheserbrief Kapitel 1 und 3, die Paulus Sehnsucht darstellen, wonach er sich sehnt. In Epheser Kapitel 1, ich habe das in Ich-Form umgewandelt. Ich höre nicht auf, Gott zu danken und zu beten. Ich bitte Gott darum, mir Weisheit zu geben, dass ich ihn immer besser erkenne und er mir zeigt, was sein Wille ist für mich. Eröffne mir die Augen, damit ich sehe, wozu ich berufen bin. Und dass ich erkenne, welch unvorstellbar reiches Erbe auf mich wartet, der ich an Christus glaube. Und wenn er sagt hier, wozu ich berufen bin, dann redet er nicht von Berufung als Apostel oder dergleichen, sondern welche Berufung wir als Kinder Gottes haben, zu was wir da berufen sind, zu diesem Erbe. Ich möchte erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in mir, dem Glaubenden, wirkt. Und Kapitel 3, da könnt ihr mal kurz an den Beamer schauen, Epheser 3, Vers 14 bis 17, da schreibt er an die Gemeinde und er sagt, darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken, und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und durch Christus den Glauben in euch lebt. Und ich glaube, deswegen sagen manche, in dem Brief geht es um die Reife der Heiligen. Weil das ist Paulus Sehnsucht, dass wir diese Offenbarung haben, dass wir das vertiefen. Und er sagt dann, dass wir durch seinen Geist innerlich stark werden. Dass uns die Dinge der Welt nicht mehr so schnell aus der Bahn werfen, weil wir durch den Geist Gottes verankert sind in ihm. Und dass unsere Seele, wo dieses Kopfkino oft abläuft, die Gedanken, wenn du vielleicht abends im Bett liegst oder morgens aufwächst und du denkst, wie kann das ein guter Tag werden? Oder wie kann ich jetzt einschlafen? Dass du einen Anker hast für deine Seele, wo du sagst, all meine Sorge werfe ich auf ihn. Ich bin Gott Gottes. Ich habe ein Erbteil. Ich habe Zugang zu himmlischen Welten. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Die Gedanken, die mich jetzt gerade bedrängen, die stelle ich unter den Gehorsam Jesu Christi. Jesus, ich danke dir, dass ich deinen Sinn habe. Geist Gottes, dass du in mir bist. Danke, Heiliger Geist, dass du in mir stärker bist als die Dinge der Welt. Danke, dass ich gefestigt und verankert bin in deinem Wort. Danke, dass du, Jesus, Heilung erwirkt hast am Kreuz Gottes für mich. Danke, dass du mich gerufen, angenommen, geliebt hast und ich nicht einsam bin. Danke, dass es im Psalmen heißt, sobald ich mich hinlege, werde ich in Ruhe und Frieden schlafen. Danke, Jesus, dass du gesagt hast, ich muss mich um den morgigen Tag nicht sorgen, weil der sorgt für sich selber. Aber vertraue, so wie die Vögel auf dem Feld, die ihr Futter haben, wirst du mich versorgen. Und so trachte ich nach deinem Reich, nach deiner Gerechtigkeit. Vertraue, dass alles andere hinzugefügt werden. Das ist der Anker, von dem ich rede. Dieses feste Vertrauen, diese Hoffnung, diesen Glauben, dass er real ist, dass sein Wort wahr ist. Und dass es immer mehr in mir Raum gewinnt. Und Christus durch den Glauben dann in euch lebt. Deswegen habe ich so gesagt, der erste Schritt ist das Geschenk. Das Christsein selber ist dann schon ein bisschen Arbeit. Aber die sich lohnt. Du kannst deine Energie damit verbrauchen, dir Gedanken über deine Sorgen zu machen. Oder du kannst deine Energie damit verbrauchen, Gottes Wort aufzuschlagen und zu sagen, was Gott zu deinen Sorgen sagt. Und dann kannst du das auch hier beten. Nimm das mit und wie gesagt, ich bin da gerne mit euch auch mit dabei. Ich habe mal was gelesen, das fand ich gut. Unser schlimmster Tag mit Jesus ist immer noch besser als unser bester Tag ohne ihn. Unser schlimmster Tag mit Jesus ist immer noch besser als unser bester Tag ohne ihn. Wir dürfen uns bewusst sein, dass er mit uns ist. Egal, was der Tag bringt. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Du bist das fleischgewordene Wort und du hast uns das Wort Gottes hinterlassen. Danke für Paulus, die Offenbarungserkenntnis, die du durch den Heiligen Geist ihm geschenkt hast und dass wir heute davon nähren und zehren dürfen. Danke für den Reichtum deiner Gnade, den wir erkennen dürfen. Ich bitte dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist innerlich stark werden lässt, dass Christus durch den Glauben in uns wächst, dass wir in deiner Liebe fest verwurzelt sind. Und ich bitte dich, dass du uns erkennen lässt, die Länge, Breite, Höhe und Tiefe deiner Liebe. Ich danke dir, dass du uns versetzt hast an himmlische Erde, dass wir ein Jetzt schon, aber noch nicht ganz erleben dürfen. Hilf uns, in diesem Spagat zu leben und immer auf dich zu schauen, Jesus. Das hat Paulus auch gesagt, ich schaue auf Jesus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Wir wollen nicht wie Petrus auf dem Wasser gehend auf den Sturm und die Wellen schauen, weil wir dann anfangen zu singen. Nein, wir wollen auf dich, Jesus, schauen. Jesus, ich bete, dass du der feste Anker unserer Seele bist. Danke, dass wir deine Kinder sind, Söhne und Töchter des Allmächtigen. Danke für diese Annahme, diese Liebe. Danke, dass wir niemals allein sind. Du bist unser fester Anker. Boote sind verankert oder haben diesen Anker, dass sie ihre Position behalten können. Ein Boot ankert in einem Hafen oder vor einem Hafen und dann kann ein Sturm kommen oder irgendwelche Wellen. Das Boot wird seine Position nicht verlassen. Es steht feste an dem Grund, wo es verankert ist. Und wir stehen feste auf dem Fels. Jesus, Fels aller Zeiten. Jesus, offenbar uns das, wo wir so abgelenkt sind. Wir sind so schnell abgelenkt. Wir wollen auf dich schauen, Jesus. Jesus.